Inforadio Podcast.
Energiewende. Oh Gott, nicht schon wieder. Auch das ist inzwischen zu hören. Obwohl die Mehrheit der Deutschen, 80%, irgendwie dafür ist. Nach einer Umfrage, die der Ökoenergieanbieter Lichtblick in Auftrag gegeben hat, sind es sogar 87%. Vor einem Jahr waren die Bilder des Reaktorunfalls in Fukushima in allen Medien präsent. Die Anti-Atomkraft-Bewegung fand überall neuen Zuspruch. Und dann beschloss auch noch die Bundesregierung den vollständigen Ausstieg bis zum Jahr 2022. Und hatte doch kaum ein halbes Jahr zuvor die Reaktorlaufzeiten verlängert. Jetzt steht Deutschland vor der Herausforderung, die Energiewende auch tatsächlich realisieren zu müssen. Doch befinden wir uns auf dem richtigen Weg? Ist die Technik den Herausforderungen gewachsen oder sind die gesetzten Ziele so nicht einzuhalten? Wir diskutieren über 10 Probleme der Energiewende, das heißt nicht über alle, es gibt noch viel mehr. Einige Antworten darauf können Sie bekommen von unseren Experten hier auf dem Podium im Magnushaus der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, als da wären der Hausherr Professor Wolfgang Eberhard, wissenschaftlicher Leiter hier und bis vor kurzem Sprecher des Forschungsverbundes Erneuerbare Energien. Willkommen Ihnen. Professor Miranda Schröers leitet das Forschungszentrum für Umweltpolitik der Freien Universität Berlin und sie ist Vorsitzende des Europäischen Netzwerkes von Umwelt- und Nachhaltigkeitsräten. Willkommen auch Ihnen. Und dritter im Bunde ist Volker Quaschning, Professor im Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin. Auch Ihnen willkommen. Ich bin Thomas Prinzler. Willkommen hier und anderswo zum 60. Treffpunkt Wissenswerte Salto Mortale Energiewende. Ein Salto Mortale zur Erklärung ist ein wagemutiger, möglicherweise ein Todessprung. Und manch einer sieht die vor einem Jahr von der Bundesregierung ausgerufene Energiewende als so gefährlich für die Energieversorgung Deutschlands an. Wie also, frage ich Sie, wie gefährlich ist die Energiewende und wenn ja, für wen? Herr Eberhard.
Gut, es geht ja wie immer um Zukunftsprojektionen. Ich gucke gerne ein bisschen in die Vergangenheit. Wenn man mal ganz kurz zurückschaut auf 1971, da wurden die Grenzen des Wachstums verkündet, Club of Rome. Und seitdem hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt. Von 3,5 auf jetzt über 7 Milliarden Leute. Es wird noch bis 2050 auf 10 Milliarden anwachsen. Und die wollen alle ernährt werden, wollen möglichst gesund und einigermaßen bequem mit Qualität leben. Entsprechend hat sich auch der Energiebedarf dieser Menschen in der Erde seit 1971 verdoppelt. Und das ist trotz der erneuerbaren Energien bisher alles mehr oder weniger aus fossilen Quellen gedeckt werden. Die sind endlich. Was allerdings noch viel mehr endlich ist, ist unsere Atmosphäre und die Umweltverschmutzung, die wir damit auslösen. Das heißt, wenn wir uns darum keinen Gedanken machen, dann können wir weitermachen wie bisher. Es gibt allerdings zum Glück schon viele Leute in der Welt, die sich darum Gedanken machen. Und dann ist es so, dann muss man eine Energiewende einleiten. Und ich finde, wir sind mit diesem Schritt, dass wir das tun wollen, genau auf dem richtigen Weg.
Also nicht gefährlich.
Nein.
Frau Schröers.
Ich finde, es ist eine Chance für Deutschland, aber es ist keine Chance, dass einfach wird. Und in dieser Meinung gibt es auch Industrien, die bekommen bestimmt Schwierigkeiten, Stahlindustrie, vielleicht auch die Automobilindustrie. Die Industrien, die sind nicht bereit, in die Zukunft nachzuschauen und auch zu modernisieren, haben wahrscheinlich Schwierigkeiten. Und wir müssen eigentlich sehr gut ein ganzes System aufbauen, weil alle werden hiermit betroffen. Es ist eine Energiewende, das betrifft alle. Deswegen, da gibt es natürlich Winners und Losers. Die Frage ist, welche Industrien und welche Kommunen sind flexibel genug, um in die neue Welt hineinzukommen.
Und dritter im Bunde, Herr Quaschning.
Ja, wir sind ja so an Kohle, Öl, Gas und Atom gewöhnt, dass sich gar keiner groß vorstellen kann, wie das ohne funktionieren soll. Wenn man einfach mal in die Geschichte zurückguckt, bis 1750 hatten wir ja gar nicht diese Energieträger im Einsatz. Wir haben das schon damals mit regenerativen Energien gemacht. Die Römer haben die ganze Welt erobert, ohne irgendwie Öl und Kernenergie. Das heißt, es funktioniert. Das heißt also, wir können hier Hochkulturen aufbauen, ohne entsprechend die Energieträger. Das heißt, was wir mit der Energiewende machen, es ist ein Wandel. Das heißt, wir machen einen Wandel und der Wandel heißt von einer Art von Energieversorgung, die wir heute haben, zu einer künftigen, moderneren, zukunftsorientierten Energieversorgung. Beim Wandel gibt es immer Gewinner und Verlierer. Das ist ganz klar. Das heißt, die Verlierer werden sein diejenigen, die den Wandel nicht schnell genug mitmachen können. Die Energieversorgungsunternehmen zum Beispiel, die großen, haben da momentan sehr schwere Probleme. Aber ich sehe auch große Chancen da drin. Das heißt, diejenigen, die zuerst da sind beim Wandel, die werden davon profitieren über die Absatzmärkte, über die Chancen, über eine Energieversorgung, die nicht von Importen abhängig ist, von hohen Preissteigerungen. Und insofern sehe ich ja eher Chancen als Gefahren.
So, jetzt wissen wir, wie gefährlich oder nicht gefährlich diese Wende ist. Schauen wir uns nun also Probleme an. Problem Nummer 1, die Versorgungssicherheit. Ohne Atomstrom geht in Deutschland das Licht aus, hieß es von Kritikern. Und man müsse dann Atomstrom zukaufen aus Frankreich oder Tschechien. Die Hälfte der AKWs, glaube ich, sind zurzeit abgeschaltet. Das Licht ging nicht aus. Atomstrom wurde nicht zugekauft. Also alles Paletti. Oder war es das milde Wetter?
Es war kein milde Wetter, weil man hat in ersten zwei Wochen Februar sehr kaltes Wetter und wir haben in diesem Zeitfenster Strom nach Frankreich exportiert. Das, ich glaube, dass bis jetzt haben wir eigentlich genügend. Es ist nicht, dass es einfach für die Stromnetz ist, aber bis jetzt reicht es.
Ja, ich habe gerade vorhin mal im Internet nachgesehen, also es war jetzt gerade, selbst am Nachmittag waren noch ungefähr 12 Gigawatt Photovoltaikstrom im deutschen Netz jetzt wirklich abgeliefert. Das entspricht 12 Kernkraftwerken, die hier durch erneuerbare Energien jetzt tagsüber ersetzt wurden. Und wir haben es wirklich nicht gemerkt, dass diese Kraftwerke, da waren ja noch viel mehr abgeschaltet durch den ersten Beschluss abgeschaltet waren. Ich glaube, das ist durchaus ohne weiteres, ohne die Kernkraft möglich und zu ersetzen.
Frau Schröter hat darauf hingewiesen, es wird Industrien geben, die Schwierigkeiten haben. Reicht es also aus, was die erneuerbaren Energien oder was durch die erneuerbaren Energien erzeugt werden kann? Oder braucht man nicht doch, wenn nicht Atom, so doch zumindest Kohle noch eine ganze Weile? Herr Quaschning, muss man sagen, ja. Sie sind ja sozusagen absolut Promoter der Photovoltaik, also die Sonne richtet's.
Also nicht nur die Sonne, wir werden einen Mix haben von regenerativen Energien. Also wir haben hier in Deutschland im Prinzip zwei Energieformen, die Potenziale haben, fast ausschließlich die Energie, zumindest mal die Stromversorgung zu decken. Das ist die Photovoltaik und die Windenergie. Und sinnvoll, um die Speicher zu minimieren, ist künftig ein Mix aus allen regenerativen Energien. Und wir haben so große Potenziale, dass wir das in Deutschland allein mit heimischen regenerativen Energien decken können. Dann kann man überlegen, ob es aus Kostengründen sinnvoll ist, noch was zu importieren. Das muss man schauen, müssen wir aber nicht. Das heißt,
die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Um mit Goethe zu reden, kommt immer gut, an dieser Stelle sowieso. Was machen wir, wenn kein Wind ist, wenn keine Sonne scheint? Es ist ja nicht so sonnenträchtig hier. Dann fahren wir alle unsere Computer runter und zünden die Kerze an, wie die alten Römer. Die hatten nämlich noch keine Computer.
Da ist es ganz wichtig, dass wir die Energiewende auch gestalten. Das heißt, wir müssen nicht nur auf der einen Seite Wind- und Solaranlagen aufbauen, sondern auf der anderen Seite uns auch auf ein Backup- und Speicherlösung Gedanken machen. Und das passiert gerade nicht. Das heißt, wir bauen die Windenergie zu, wir lassen Kernkraftwerke länger laufen, jetzt ja nicht mehr. Dann bauen wir neue Kohlekraftwerke, die schlecht regelbar sind. Und das ist das Problem. Das heißt, wir haben hier nicht die Entscheidung jetzt für eine Energiewende, sondern dass wir sagen, ein bisschen Solarenergie, ein bisschen Kohle, ein bisschen Atom, aber es gibt kein geschlossenes Konzept und das muss dringend her.
Ja, ich würde dem auch zustimmen. Wir müssen deshalb brauchen wir auch auf Jahre durchaus noch einen Energiemix von allen verfügbaren Energieträgern. Vielleicht ohne die Kernenergie, die braucht man wirklich nicht.
Also pro Kohle.
Ich habe gesagt, wir brauchen das und nicht unbedingt Kohle. Wir brauchen Gas ist zum Beispiel wesentlich effizienter. Und Gas kann man auch, das passt wesentlich besser zu erneuerbaren Energien. Ich wollte eins noch sagen, vor einem Jahr vor Fukushima habe ich allen Leuten gesagt, wo ich jetzt ein bisschen anders drüber nachdenke, mir ist ein neues Kernkraftwerk lieber als ein neues Kohlekraftwerk. Also ich bin nicht für Kohle, aber Gaskraftwerk, fossile Brennstoffe in flexiblen Kraftwerken werden wir noch lange brauchen.
Nach Fukushima gab es die Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung. Der Vorsitzende Klaus Töpfer sagte damals, es reicht nicht zu sagen, wir schalten ab. Wir müssen auch klären, wie wir unsere anderen Ziele erreichen wollen. Der Industriestaat Deutschland braucht eine stabile Energieversorgung. Kürzlich sagte er dann auch noch, im Moment hat man den Eindruck, die Energiewende ist in der Bürokratie angekommen und kommt nicht mehr recht vom Fleck. Sehen Sie das auch so, Frau Schöer? Ist das auch so Ihr Eindruck?
Ich glaube, dass da gibt es viel Erwartung, dass diese Energiewende passiert 1, 2, 3. Und man muss eigentlich nachschauen, dass diese ist eine Energiewende, was bis zum ungefähr 2050 dauern muss und soll. Und die Frage ist, wie schnell können wir in die ersten Jahren die erneuerbare Energien ausbauen und auch dann die Netz- und die Infrastruktur, die Speicherkapazität, was man auch braucht. Und davor brauchen wir vielleicht eine stärkere Mitplanung, ein Monitoring-System Seite der Regierung. Und ich glaube, das ist, wo man immer noch mehr machen kann, dass man halt ein stärkere, weil da gibt eigentlich keinen Plan, für wie man das alles zusammensetzen soll. Und was wir, und wir wollen eigentlich keins. Wenn wir jetzt schon wissen würden, was wir in 2030 oder 40 schaffen könnten, hätten wir vielleicht den Spielraum für neue Entwicklung geschlossen.
Ein Politiker, der sozusagen immer mit guten Worten und schönen Worten auffällt, ist Norbert Röttgen, seines Zeichens für die Umwelt zuständig. Es gibt keinen goldenen Weg in die Energiezukunft, hat er gesagt, der nichts kostet und keinerlei Anstrengungen erfordert. Da hat er, glaube ich, recht. Zweites Problem, die Kosten. Die TU Berlin hat in einer Studie zusammengerechnet, dass das Erneuerbare Energiengesetz bis 2030 335 Milliarden Euro kosten wird. Also letztlich zahlen immer wir.
Ja, selbstverständlich werden wir. Selbstverständlich werden wir die Energiewende bezahlen. Wenn ich ein System komplett umbaue, geht das nicht für umsonst. Das ist ja irgendwo logisch. Und die Bevölkerung ist ja auch bereit, einen Teil dafür zu tragen. Was ist denn die Alternative? Wir haben jetzt gesagt, 2050 Umstieg. Wir gehen davon aus, dass es noch viel schneller gehen muss, weil wir haben das Problem mit dem Klimawandel. Das heißt, wir haben einen Klimawandel. Wenn wir bis 2040 weltweit nicht CO2-frei werden, dann werden die Temperaturen hier in diesem Jahrhundert auf 4, 5 oder 6 Grad ansteigen mit extremen Folgen. Das sind 300 Milliarden Euro. Interessant. Also wie wollen Sie einen 8 Meter hohen Deich irgendwie in Norddeutschland bauen? Da reichen Ihnen die 300 Milliarden Euro nicht mehr aus. Das heißt, wir müssen gucken, wo geht das ganze System hin? Wenn wir einen Krieg in Iran führen um Öl, dann werden wir auch enorme Kosten haben. Der Krieg, den wir jetzt schon geführt haben, die sind erheblich teurer. Das heißt, die Energiewende, die ist einfach eher eine kostensparende Sache, wenn ich die Alternativen sehe, die wesentlich teurer sind. Das muss man immer sehen.
Herr Ebert.
Ich möchte dazu noch mal eins sagen. Es werden in diesen ganzen Diskussionen immer und sehr oft einzelne Zahlen präsentiert und teilweise auch aus dem Zusammenhang genommen. Wenn Sie jetzt sagen, wie viel die EEG-Umlage kostet, das stimmt. Das kostet so viel und kostet hauptsächlich den kleinen Verbraucher so viel. Jetzt sage ich Ihnen aber, was die Regierung alleine an Mehrwertsteuer und an Ökosteuer einnimmt, jedes Jahr. Das sind zurzeit mehr als 22 Milliarden Euro jährlich. Und wenn nur die Hälfte dessen von der Regierung wirklich von diesen Steuern für den Umbau bereitgestellt würde, dann könnten wir uns das mit Leichtigkeit leisten.
Frau Schröss, Sie gucken ja manchmal so ein bisschen von außen noch drauf. Sie kommen aus den USA, reisen viel in der Welt rum, haben in Japan und überall gearbeitet. Wie kommt Ihnen die Debatte so vor um Kosten und Ähnliches?
Ich war in der letzten Zeit sehr oft in Japan, auch wegen Fukushima. Und was man in Deutschland vielleicht nicht so wahrgenommen ist, ist, dass diese Energiewende passiert auch zurzeit in Japan. Weil nach der Krise will kein von den Bürgern in Japan die Kernkraftwerke wieder am Netz erlauben. Die haben 53 Kernkraftwerke abgeschaltet und da gibt noch eins übrig. Und das ist am 5. Mai abzuschalten. Und die schauen jetzt Deutschland an und fragen, wir müssen von Deutschland lernen, weil Japan hat bis jetzt die erneuerbaren Energien nicht so ausgebaut, wie sie es könnten. Und die glauben, dass es ist für sie auch wichtig in der Zukunft. Die fragen auch nach den Kosten, aber die sehen auch die Kosten, was mit den Kernkraftkatastrophen zusammenhängen. Und die sehen auch die Kosten von dem Import von CO2-teures Kohle. Das, ich glaube, dass auch in anderen Ländern sehen wir in der Zukunft eine Energiewende. Und das hilft Deutschland auch, weil die mehr Länder, die das zusammen machen, wie schneller die Preise der erneuerbaren Energie senken.
Gut, wir werden auch darauf gleich nochmal zurückkommen. Problem Nummer 3 ist gerade schon angesprochen worden, das Klima. Wenn mehr Kohle und Gas zum Einsatz kommt, wie von der Politik eindeutig präferiert und auch von vielen Gewerkschaften, vor allem die, die Bergleute vertreten, dann sind die Klimaziele nicht zu halten. Punkt. Also haben wir einen Interessens- und einen Zielkonflikt. Ja, Herr Quasching, was sagen Sie da?
Haben wir den Interessenskonflikt. Die Regierung muss sich jetzt entscheiden, bauen wir die regenerativen Energien aus oder setzen wir weiter auf die Kernenergie und die Kohle. Nicht? Also Kernenergie haben wir bis 2022. Wenn wir den Ausbau der erneuerbaren Energien verschlafen, kann es sein, dass wir sogar nochmal eine Laufzeitverlängerung machen müssen, weil wir die Kapazitäten als Ersatz nicht geschaffen haben. Und bei der Kohle haben wir das gleiche Problem. Die Kohle ist praktisch ein Konkurrent zu den regenerativen Energien. Sie können Braunkohle nicht mit schnell wechselnden Wind- und Solarkraftanlagen im großen Maßstab zusammen betreiben. Und da muss man sich entscheiden. Und das ist egal, welche Regierung das macht. Wenn Sie hier in Brandenburg gucken, die SPD, wenn Sie in der Bundesregierung gucken, entsprechend die CDU und FDP, alle sagen, okay, wir können ein bisschen regenerative Energien machen, aber ja nicht zu viel, sonst gefährden wir ja die Kohle und die Kernenergie und da muss endlich mal ein mutiger Politiker her, der sagt, okay, wir ziehen das jetzt durch.
Gut, den haben wir aber nicht, was machen wir?
So, Herr Ebers. Einen neuen wählen.
Ja, die Klimadiskussion ist sehr, sehr, sehr schwierig und weil sie auch sehr heterogen ist und wenn man in das CO2, was in China produziert wird, tut uns genauso weh wie das CO2, was wir hier produzieren. Das ist insofern eine schwierige Angelegenheit. Ich glaube aber auch, dass wir was dafür oder dagegen tun sollten. Nur das muss im Konsens mit der gesamten Welt passieren. Und da sind die Ziele, das ist erstmal eine politische Aufgabe, dass wir das realisieren und insgesamt politisch voranbringen, dass alle da den gemeinsamen Zielen zustimmen.
Okay, jetzt haben wir Wissenschaftler hier. Wir werden gleich noch über die Wissenschaft oder über die Technik reden, Frau Schreuers, aber zunächst.
Ich glaube, dass im Bereich, wo nicht genug gemacht wird, ist in die Energieeffizienzbereich. Und wenn man denkt, was kann man machen für CO2-Verminderung, ist der Energieeffizienz das Beste, was man machen kann. Der erneuerbare Ausbau, das kostet auch Geld, das kostet auch Infrastruktur. Deswegen so Energieeffizienz das erste Priorität sein und daneben zu die Ausbau der Erneuerbaren und die Infrastruktur, was damit verbunden ist. Und da kann die Regierung bestimmt noch viel mehr machen, auch auf die lokale Ebene, auch auf die nationale Ebene, um die Energieeffizienz zu verstärken.
Sind wir beim Problem 4, die Effizienz. Da wäre bei Photovoltaik 20% und mehr möglich, haben wir aber nicht. Offensichtlich waren die Deutschen nicht gut genug, nicht schnell genug. Die Chinesen sind bei Suntech zum Beispiel bei 20%, machen das große Geschäft. Welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt forschungsmäßig? Ich will jetzt gar nicht politisch diskutieren, ob die Pleiten nun wirtschaftliche oder förderpolitische Gründe haben, sondern wie sieht es technisch aus, zum Beispiel mit Photovoltaik?
Ja, mit der Photovoltaik haben wir einen enormen Fortschritt jetzt gemacht. Das heißt, als ich angefangen habe in der Photovoltaik, hat die Kilowattstunde Solarstrom noch über 2 Euro gekostet. Wir sind jetzt bei 19 Cent angekommen. Das heißt, wir haben in den letzten 20 Jahren den Preis für Solarstrom in den Faktor 10 gesenkt. Das heißt also enorme Fortschritte. Und der Wirkungsgrad ist gar nicht so entscheidend. Der Wirkungsgrad sagt ja nur aus, wie viel Fläche brauche ich, um Strom rauszuholen. Wir haben mal ausgerechnet, wenn Sie 0,4% der Landesfläche von Deutschland nehmen, dann können Sie 30% Solarstromversorgung machen. Fläche haben wir genug. Das heißt, da ist der Wirkungsgrad nicht entscheiden. Die Kosten sind das Wichtige. Das heißt, es muss bei der Photovoltaik darauf ankommen, die Kosten nochmal zu reduzieren. Und wenn es gelingt, die Preise für die Photovoltaik nochmal zu halbieren, dann wird es interessant. Dann ist die Photovoltaik so billig, dass sie preiswerter mit Photovoltaik heizen können als mit Erdöl. Und dann wird aus Kostengründen sich auch die Solartechnik durchsetzen und das wird in den nächsten 10 Jahren passieren.
Gut, die Chinesen machen uns das vor, wie es billiger geht. Auf die Flächen kommen wir später nochmal. Das merke ich mir mal vor. Also, Herr Ebert.
Also mit den Chinesen, die das billiger machen, da muss man auch analysieren, warum das dort so ist. Und einer der Gründe, warum das so ist, ist, dass die chinesische Regierung eine strategische Entscheidung gefällt hat, diese Art von Industrie zu unterstützen. Und da wird massiv Industriesubvention dahingehend betrieben, dass die Anlagen und die Fabrikaufbaukosten vom Staat sehr, sehr stark subventioniert werden. Und das macht einen Anteil von, die Anlagenkosten macht einen Anteil von über 20% für die Kosten der Solarzelle aus. Das heißt, deshalb können die eben gnadenlos billig im Moment auf dem Markt agieren.
Ganz so würde ich es vielleicht nicht sehen. Hier in Ostdeutschland haben wir ja auch sehr viele Subventionen bezahlt. Nicht? Wenn man First Solar hat man ja gerade gesehen, die gehen jetzt wieder raus aus Deutschland, zahlen einen Haufen zurück. Also man versteckt sich immer ein bisschen hinter China. Ich glaube, das Wichtigste, was China gemacht hat, ist eine Entscheidung zu treffen. Die haben gesagt, wir wollen die Solarenergie, wir sehen da die Zukunft drin, wir sehen, dass der Weltmarkt irgendwann mal zweistellige Prozentteile Solarenergie hat und dass wir da groß exportieren können. Deutschland hat gesagt, naja, die Solarenergie, die stört ein bisschen, wir machen da nicht weiter. Und insofern gibt es hier keine Investitionssicherheit. Das heißt, sie finden keinen Investor mehr, der in Deutschland hier in die Solarenergie investiert, weil die Bundesregierung momentan die Investitionsgrundlagen und die Sicherheit hier zerstört hat. Und das ist, denke ich, das Hauptproblem. Über Subventionen kann man sich streiten, ob der eine ein bisschen mehr kriegt als der andere. Aber das, denke ich, ist gar nicht der entscheidende Grund.
Lassen wir so stehen, kommen wir zum nächsten Problem, nämlich das Nummer 5. Nicht unwichtig, Netzausbau. Zwischen 1.000 und 4.500 Kilometer schwanken die Angaben, müssen in den nächsten Jahren gebaut werden. Der Chef der Bundesnetzagentur, Jochen Hohmann, befürchtet, dass der Ausbau nicht zeitgerecht fertig wird. Von den bis 2015 gesetzlich vereinbarten 1.800 Kilometern sind gerade mal 214 Kilometer fertig. Er zweifelt und viele andere auch, dass das überhaupt zu schaffen ist. Liegt das nun, das wissen wir, an der Bürokratie, aber liegt das auch an der Technik?
Also es ist auf keinen Fall ein Technikproblem. Es ist auch ein Akzeptanzproblem der Leute und man muss auch diese Zahlen wieder im Verhältnis sehen. Wenn jetzt davon geredet wird, 2000 Kilometer, das sind zwei Nord-Süd-Leitungen, es sind natürlich immer nur einzelne Stücke, die zwischen entscheidenden Knotenpunkten. Aber wir haben zurzeit jetzt schon 22.000 Kilometer in Deutschland an Höchstspannungsleitungen. Das heißt, worüber wir jetzt reden und argumentieren, ist ein Ausbau, den wir bis 2030 brauchen, um ungefähr 15% dieses Netzes.
Das wird zum Beispiel die Offshore-Anlagenbetreiber relativ nerven, weil da sind die Anlagen Borwin 2 und Helwin 1 in der Nordsee fertig, aber die kriegen den Strom nicht an Land und sie kriegen ihn über Land dann auch nicht nach Norden, nach Süden.
Aber sowas muss politisch und gesellschaftlich gewollt werden. Und das ist einfach, das ist bei uns die Krux. Es gibt eben immer noch Politiker, die in den Wahlkampf ziehen, indem sie dagegen sind. Das gibt es leider. Und solange solche Sachen eben nicht, das ein eindeutiges Ziel, und das hat Herr Quaschnik eben gesagt, wenn sich die Regierung sagt, wir wollen, und da stehe ich voll dahinter, wir wollen eben diesen Umbau des Energiesystems, dann muss das eben auch als eindeutiges Ziel und verlässliches Ziel propagiert werden. Und dann muss man auch solche Sachen in einem vernünftigen Maß umsetzen. Ich meine, in der Wiederaufbauphase der Bundesrepublik Deutschland, da war es kein Problem, die 22.000 Kilometer Höchstspannungsleitungen zu ziehen. Da war jeder froh, dass er Strom bekommen hat. Ja.
Ich möchte nochmal bei den Stromtrassen bleiben. Stromtrassen jetzt, Problem Nummer 6, die brauchen Land, da bin ich bei Ihnen. Und das ist und steht dann heftig in der Konkurrenz mit anderen Landnutzungen für Lebensmittel, für Energiepflanzen und für Wohnungsstraßen und sonstigen Bau.
Gut, ich will nochmal bei den Trassen ein bisschen anmachen. Es gibt ja doch verschiedene Arten von Energieversorgungskonzepten, auch bei den regenerativen Energien. Man kann sehr stark, wie die Bundesregierung es jetzt macht, auf Offshore zu setzen, auf Windenergie in der offenen See. Das ist dann eine Energiewende auch zugunsten der großen Energieversorgungsunternehmen. So ein Offshore-Windpark kostet 1 Milliarde Euro aufwärts. Das können sich nur wenige große Unternehmen auch leisten. Und für diese Offshore-Windparks brauche ich auch extrem große Trassen, weil da muss ich natürlich von der Nordsee den Strom bis nach Bayern transportieren und brauche die Leitung quer durch die Republik. Setze ich auf verteilte Windkraftanlagen oder Photovoltaikanlagen, die wirklich in den Städten installiert sind, dann muss ich ganz anderen Leitungsausbau machen, dann muss ich hier da und dort mal eine Niederspannungsleitung vergrößern oder erweitern. Das ist aber dann nicht das Problem. Das wird auch akzeptiert. Das heißt, man kann die Energiewende schon so gestalten, dass man sagt, okay, wenn das schnell gehen soll, machen wir den Energieausbau erstmal dezentral bei den Bürgern. Da werden die Bürger beteiligt, die haben die Solaranlagen, die haben die Windkraftanlagen und wenn ich beteiligt bin, dann akzeptiere ich auch, dass da eine Leitung gebaut wird. Wenn jetzt E.ON kommt und sagt, ich brauche für meinen Offshore-Windpark eine Hochspannungsleitung über dein Haus, dann bin ich auch persönlich nicht begeistert. Also es ist immer die Frage, wofür ich dann meinen Laus gut hergeben muss. Und für die großen Energieversorger, da sind viele Leute einfach nicht bereit.
Herr Ebert? Es gibt auch viele Ängste bei den Leuten, die einfach nicht richtig kommuniziert werden, mit denen nicht richtig umgegangen wird. Also da wird gesagt, also Strom, elektromagnetische Einwirkungen können vielleicht krebserregend sein oder sowas. Ich möchte einfach mal eine Sache zur Akzeptanz fragen. Wir nehmen mal den Vergleich. Sie stehen eine Minute oder stehen eine halbe Stunde unter einer Hochspannungsleitung oder 100 Meter von der Hochspannungsleitung weg. Oder sie föhnen sich die Haare. Wie viele Minuten Haare föhnen dauert das, bis sie die gleiche Einwirkung oder Energieeinwirkung auf ihr Gehirn hatten? Wie eine halbe Stunde unter einer Hochspannungsleitung.
Wahrscheinlich wenige Minuten.
Das ist ziemlich genau eine Minute. Niemand macht sich den Gedanken drum, wenn er sich eine Minute lang die Haare föhnt. Aber die Leute haben unheimlich Angst, in der Nähe von einer Hochspannungsleitung zu stehen.
Könnte man nicht, um all das wegzunehmen, die Hochspannungsleitung, wie vielfach gesagt wird, einfach unter die Erde packen?
Das geht technisch problemlos, ist eine Kostenfrage, nicht? Also eine Hochspannungsanleitung zu vergraben, ist ein bisschen preiswerter. Wenn man es strategisch langfristig gemacht hätte, hätte man gesagt, okay, wir verbuddeln sie unter der Autobahn, das würde irgendwie wahrscheinlich, da muss ich eh schon ein Loch graben. Aber das hat man natürlich dann, da muss man langfristig planen. Das heißt also, jetzt müssen die Trassen neu gelegt werden, ich müsste einen Kabelkanal graben und dann werden die Kosten für die Energiewende einfach höher. Es geht um Preise, aber ich denke, wenn es um die Akzeptanz geht, dann muss man auch einfach sagen, okay, das wird, ist ja auch nicht unbezahlbar, dann eine Untertageleitung, da wo es irgendwie nicht akzeptabel ist oder anders geht mit Hochspannungsleitungen, muss ich sie halt vergraben.
Aber da möchte ich nur eins dazu sagen, das ist auch wieder so eine Wahrnehmungssache. Wenn Sie eine Leitung haben, die hoch oben in der Luft hängt, dann sind Sie deutlich weiter davon weg. Und ein Magnetfeld abzuschirmen, was mit der Leitung assoziiert ist, ist wesentlich schwieriger, wenn es 2 Meter unter der Erde liegt, als wenn es 50 Meter über Ihnen schwebt.
Interessanter Gedanke, habe ich gelesen, war, dass man im Zuge um diese Stromtrassendiskussion vielleicht auch zu erübrigen, weil man da nicht so sehr viele braucht, dass man Abschaltprämien für Industrien anregt. Also die produzieren nicht immer, sondern die produzieren möglichst dann, wenn gerade viel Strom offshore kommt oder möglichst viel Strom von der Sonne kommt. Da hieß es, das würde sogar für Aluminium, Zement, Werke und auch für die Stahlindustrie gehen. Kann ich mir schwer vorstellen, aber sind das Konzepte, die wissenschaftlich tragfähig sind oder Ideen einfallsreicher Journalisten und Politiker?
So was passiert zurzeit in Japan. Das ist, wie die mit den Engpässen umgehen in Japan zurzeit. Die haben die Produktion umgelegt und haben manche Industrien gefragt, ihre Produktion im anderen Stunden des Tages zu machen, um die Strom so effizient wie möglich zu benutzen. Ich sage nicht, dass das ein Ziel für Deutschland werden soll, aber es zeigt, dass da gibt Möglichkeiten, Prozessen zu ändern, um die Strom effektiver zu benutzen.
Jetzt sind wir beim Problem Nummer 7, die Energiespeicher. Wohin mit der überschüssigen Energie? Eine Möglichkeit, Pumpspeicherwerke in der Schweiz. Es gibt auch die Idee, dass ganz Norwegen zugeballert wird mit Pumpspeicherwerken, damit wir dann richtig Strom haben. Also Speicher so richtig gibt es nicht. Problem ganz heftig, also Batterien funktionieren nicht so, wie sie sollen.
Ja,
also, ach, Quatschning, nun sagen Sie nicht.
Also das kriegen wir hin. Wir haben mal durchgerechnet, wie groß die Speicherproblematik ist und die ist schon groß. Also wenn wir auf 100% erneuerbare Energien gehen, wir hoffen, dass wir das bis 2040 realisieren können, dann brauchen wir etwa den Faktor 750 in der heutigen Speichermenge. Also das ist schon eine gigantische Größe und dann kann man einfach mal technisch überlegen, welche Speicher kommen bei dieser Größe in Frage. Die Pumpspeicherkraftwerke scheiden da schnell aus. Wir haben also irgendwie heute schon Akzeptanzprobleme, neue Pumpspeicherkraftwerke zu bauen. Dann gibt es eigentlich zwei Technologien, die für mich vielversprechend sind und das sind einerseits durchaus die Batterien. Wir sehen jetzt schon die ersten Batteriesysteme, die in Kombination mit Photovoltaik gebaut werden, weil die Regierung es ja immer unattraktiver macht, den Strom einzuspeisen. Deswegen versuche ich, den Strom im Haus jetzt selber zu speichern und dann selber zu verbrauchen. Das heißt, hier werden wir in den nächsten Jahren sehr schnell eine starke Verbreitung von Batterien sehen. Wenn wir ein großes Batteriepotenzial haben, werden wir einen Faktor 10 vielleicht hinkriegen können mit dem Speichermenge, die wir heute haben. Für die andere Menge brauchen wir dann die Gasspeicherung. Das ist eigentlich die einzige Technologie, die in der Geschwindigkeit auch ausgebaut werden kann. Da ist die Idee, überschüssigen Strom dann in Wasserstoff oder Methan umzuwandeln, dem im Gasnetz zu speichern. Und das Attraktive dabei ist, wir haben heute schon so große Gasspeicher, dass wir da mit dem Strom, mit dem Gas, der da gespeichert ist, ungefähr 3 Monate die Stromversorgung sicherstellen könnte.
Herr Eberhardt, Physiker spricht.
Also ich sehe die Batterietechnologie auch als sehr problematisch an. Das muss ich meinem Kollegen widersprechen. Einfach auch wegen der Lebensdauer der Batterien und den ganzen Kosten damit. Aber ich sehe das Speicher, die Speicherfragen. Und ich möchte auch irgendwie sagen, Sie reden immer vom Problem. Ich sage es eher lieber Herausforderungen, ja, die wir lösen müssen. Und ich sehe die Speicherfrage vor allem auch im europäischen Kontext. Das ist wirklich etwas, was wir europaweit angehen sollten und langfristig planen sollten, dass einfach die Kapazitäten, die in die Speicher, in den Gebirgen vorhanden sind, dass wir das mit nutzen. Aber das Ganze ist eine europäische Aufgabe. Und wenn, auch wenn wir das Ganze so planen, dass auch die europäische Energiegewinnung jetzt stärker im Vordergrund steht, dann wird das Ganze wesentlich einfacher für uns. Aber Speicherproblematik, da würde ich auch das Problem sogar mit Ihnen teilen.
Herr Ebert, geht das auch nicht in die Richtung von einem Smart Grid, einer Struktur, wo man entwickelt neue Geräte in Kühlschrank, das speichert die Strom abends und man benutzt es tagsüber, wenn es heißer ist. Oder dass man entwickelt, ich glaube, das ist eigentlich, was hier so spannend ist, dass man hat diese Chance, auch ganz viel Neues zu entwickeln. Und ich glaube, deswegen ist diese ganze Energiewende für Deutschland so ein tolles Etwas, weil es bringt Deutschland zu neuen Entwicklungen. Ja. Und wenn Deutschland diese nicht machen würde, dann stehen wir so ein bisschen inkremental auf neue Entwicklungen, aber nichts, was so spannend wird. Die ganze Welt schaut Deutschland an, weil alle wollen Wissenschaft. Ja. Deutschland das macht, Deutschland das.
Toll. Ich sage trotzdem Problem Nummer 8. Die Welt. Deutschland steigt aus der Atomenergie aus, alle anderen setzen auf die Atomenergie. Deutschland will nicht CCS, also dieses Carbonspeichern der Kohleverstromung. Alle anderen machen das. Wir hängen also an, oder viele machen es.
Niemand.
Wir hängen da an irgendeiner Stelle wirtschaftlich hinten dran.
Also das wird ja mal erzählt, dass sowas gemacht wird. Herr Ebert regt sich da zum Glück auf. Also das ist ja, die CCS-Technologie ist ein Feigenblatt, was man irgendwie verspricht, was man machen könnte, damit ich die Braunkohle noch weiter betreiben kann, ohne CO2-Ausstoß, aber was man nie machen wird, weil es zu teuer ist. Also insofern ist das ganz klar eine Sache, die hier gemacht wird. Nochmal zurück zu Ihrer Frage vom Ausland. Also ich war jetzt auch vor 4 Wochen in den USA, habe dort ein paar Vorträge gehalten und man guckt sehr spannend auf Deutschland. Das heißt also momentan traut sich keiner so ran, die Probleme, die wir hier haben. Also es gibt ja ganz klar die Konkurrenzsituation zwischen der klassischen Energiewirtschaft und den regenerativen Energien. Die ist in den USA wesentlich stärker ausgeprägt. Die Umweltverbände haben dort gar keine Chance, irgendwas groß auf den Weg zu geben. Und da guckt man auf Deutschland und zwar sehr irritiert momentan. Also man hat die gleichen Sachen, die man bei uns jetzt vor 10 Jahren erzählte, erzählt man dort immer noch. Technisch ist es gar nicht möglich, mehr als 5% regenerativen Energiestrom zu machen. Energie ist ganz teuer. Wenn ich 20% regenerative Energien habe, geht die Wirtschaft den Bach runter. Und nun ist es ja interessant. Wir haben 20% regenerative Energien. Wir haben weniger Arbeitslose als die USA. Das heißt, man ist in Amerika momentan sehr irritiert, weil das, was man dort irgendwie gesagt hat und irgendwie angekündigt hat, hier in Deutschland gar nicht eintrifft. Und deswegen sind wir schon ein Vorbild. Das heißt, wenn wir in Deutschland es wirklich hinkriegen, hier in wenigen Jahren auf einen sehr hohen Anteil regenerative Energien zu kommen, dann wird man das im Rest der Welt auch realisieren und das einfach nachmachen, weil das ein Modell ist, was dann Zukunft ist. Und damit können wir die globale Energiewende auch auslösen. Also Deutschland hat hier enorme Verantwortung momentan und der müssen wir auch gerecht werden.
Gut, ein Problem hat sich jetzt durch den Abend gezogen. Problem Nummer 9, der Bürger. Es gibt ein Phänomen, das im Englischen NIMBY-Effekt genannt wird, not in my backyard. Im Deutschen am ehesten wohl mit dem St. Florians-Prinzip zu übersetzen ist, heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Frage also, wie kommen wir da raus? Es gibt Bürgerinitiativen gegen Windkrafträder, gegen Stromtrassen, gegen Biogasanlagen, gegen Photovoltaikfelder, also eigentlich gegen alles, was mit regenerativer Energie und deren Auswirkungen zu tun hat. Wie bitteschön kommen wir, welche Ideen haben Sie da raus? Ha, großes Schweigen, weil bisher war schöne Theorie, aber das eigentliche Problem ist das. Das ist ja mehrfach angesprochen.
Also ich würde gar nicht sagen, dass der Bürger dagegen ist. Dann gucken wir mal die Solarenergie an. Wir haben über 1 Million Solaranlagen in privater Hand. Das heißt, wenn man den Bürger beteiligt, dann macht er einfach mit und ist Teil der Energiewende. Das Problem ist, dass die Energiewende an einen Teilen so durchgeführt wird, dass der Bürger sie nicht nachvollziehen kann und nicht versteht. Dann sagt er, warum jetzt gerade die Windanlage bei mir und das Kernkraftwerk ist noch 3 Meter nebenan. Ich habe also überhaupt keinen Nutzen davon. Ich habe jetzt irgendwie die radioaktive Gefahr und noch eine Windkraftanlage vor der Nase. Das heißt, man muss natürlich dann schon irgendwo hier den Bürger mitnehmen, die Energiewende ein Konzept aufzeigen. Und wenn man die Bürger das wirklich das rüberbringt, dann sind auch ein Großteil dafür. Und wenn 10-20% dagegen sind, dann muss man da halt irgendwie Ausnahmen machen. Also da kriegen wir trotzdem, wir haben genug Platz in Deutschland und auch ohne die dann die Energiewende durchzuführen.
Wunderbar. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, die wutbürgerfreie Energieerzeugung gibt es nicht. Passt doch wunderbar zu Ihnen. Also lassen wir die Wutbürger sein. Nein, also ich meine, die Frage ist, es ist ja schön, wenn Sie sagen, wir müssen die mitnehmen. Aber wie denn?
Ich habe auch viele Studenten, die forschen zu diesem Thema zurzeit, weil die sind alle interessiert in die Energiewende und die haben auch alle gehört über diese Not in My Backyard gegen der Windenergie Bürgerinitiativen. Aber die haben hingegangen, die haben auch Interviews gemacht und gefragt, wer ist beteiligt in diesen Bürgerinitiativen, und es ist nicht die jüngere Generation. Die jüngere Generation sind total dabei. Es ist meistens die haben minder Verständnis vielleicht von wo wir hingehen, oder die haben das Gefühl, dass die sind nicht beteiligt in der Prozess. Und vielleicht ist es auch ein bisschen in Frage von wie gewinnt man etwas aus dieser Energiewende. Und für die sehen Möglichkeiten mit der Energiewende auch etwas Neues für ihre Kommunen zu bringen, dann ist es vielleicht eher etwas Positives als nur Negatives.
Ich komme zu dem letzten Problem, was wir hier oben gemeinsam diskutieren wollen, nämlich Problem Nummer 10, die Zeit. Ist das alles bis 2022 zu schaffen? Herr Quaschning.
Wenn wir die Energiewende nicht weiter abwürgen, ja. Also der Ausbau der Solarenergie war schnell genug. Also wir hätten die Reservekapazitäten aufgebaut. Man hätte jetzt aber noch sehr schnell auch entsprechend die Speicherproblematik und die Gaskraftwerkausbauproblematik angehen müssen. Machbar ist es, man muss es aber wollen. Und das will man momentan nicht.
Also, wenn Sie mit Energiewende jetzt das Abschalten der Kernkraftwerke in Deutschland meinen, was für mich nur ein geringer Teil der Energiewende ist, dann sehe ich auch, dass das, wenn es gewollt wird, machbar ist und auch ohne Probleme irgendwelcher Art laufen kann.
Frau Schwess? Man hat im Anfang der 90er Jahre 3% erneuerbare Energie in der Stromsektor und jetzt hat man 20%. Ja. Und wenn man sieht, auch in der CO2-Emissionenbereich 27% niedriger als im 1990, Deutschland ist in die richtige Richtung, aber es ist klar, dass man braucht die politische Will, das weiter durchzutreiben. Und davor brauchen wir auch die Unterstützung von allen Zuhörern und natürlich auch von der Politik.
Salto mortale Energiewende hieß es beim 60. Treffpunkt Wissenswerte aus dem Berliner Magnushaus der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Und es ist nach Auffassung der Experten hier kein wagemutiger Todessprung, sondern der lichte Weg in die Zukunft. Redet miteinander jetzt darüber, was für eine Gesellschaft wir in Zukunft haben wollen, meint Professor Miranda Schröers, Leiterin des Forschungszentrums für Umweltpolitik der Freien Universität. Danke Ihnen. Er glaubt an die Kraft der Sonne. Volker Quaschning, Professor im Fachgebiet regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin. Und keine Angst vor dem ökologischen Umbau, meint der Hausherr hier, Professor Wolfgang Eberhard, TU Berlin. Und ich bin zum Schluss fündig geworden beim Physiker Werner Heisenberg. Die Energie kann als Ursache für alle Veränderungen in der Welt angesehen werden. Herzlichen Dank und tschüss. Okay. Gut.